Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Als Jesus vor Pilatus stand, hat er gefragt, was ist Wahrheit? Als ihm Jesus sagte, dass er der König ist, der König der Wahrheit, dass er dazu geboren wurde, um Gottes Wahrheit in dieser Welt zu bezeugen. Und die Frage ist, ist es dir und mir bewusst, dass wir nicht jetzt nur in diesem Gottesdienst, sondern auch in unserem Alltag Zeugen unseres Herrn sind, die seine Wahrheit in diese Welt reflektieren? Und dieses Anliegen, dass Gottes Wort von seiner Gemeinde wahrheitsgetreu, unverfälscht in die Welt hinein bezeugt wird, die Gemeinde der Grundpfeiler und Fundament seiner Wahrheit, dass die richtig gelehrt und verkündigt wird, das trieb Judas, den Knecht des Herrn Jesus Christus, wie er sich bezeichnet, seinen Brief an die Gemeinde zu schreiben. Der mir jetzt heute vorgegebene Text ist Judas, die ersten drei Verse. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater, Geliebten oder Geheiligten und in Jesus Christus bewahrten, Berufenen. Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch vermehrt. Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Ich habe den Abschnitt in drei Punkte geteilt. Erstens, wer war Judas? Wie sieht Judas die Gemeinde seines Herrn? Und warum ist Apologetik, die Verteidigung des Glaubens, heute wichtig? Wer war Judas? Im Neuen Testament kommen 6 Männer vor, die Judas heißen. Aber nur 2 kommen wirklich als Verfasser unseres Briefes in Frage. Das ist einmal Jakobus, der Sohn des Jakobus. Das ist einmal der Judas, der einmal der Bruder oder der Sohn des Jakobus genannt wird. Lukas 6,16, da wird er als Bruder des Jakobus aufgeführt, aber in der Fußnote wird erklärt, es ist der Sohn. Und einen Vers vorher, im Vers 15, ist die gleiche grammatikalische Satzkonstruktion im Griechischen und dort wird eindeutig übersetzt, Jakobus, der Sohn des Alpheus. Und wenn Jakobus der Apostel, der Bruder des Jakobus wäre und den Brief geschrieben hätte, dann hätte er sich zu seiner apostolischen Autorität bekannt, wie alle anderen Schreiber im Neuen Testament auch. Also bleibt uns nur Judas, der Bruder des Jakobus, als möglicher Verfasser dieses Briefes übrig. Und der stellt sich den Empfängern seines Briefes vor als der Knecht, der leibeigene Sklave, der Doulos seines Herrn Jesus Christus. Also nicht zuerst der Bruder des Herrn. Menschlich gesehen war er der Halbbruder des Herrn Jesus. Matthäus 13,55. Er hat sich jedoch vor der Kreuzigung nicht zu Jesus als seinen Messias bekannt. Aber nach der Kreuzigung und vor der Himmelfahrt nahmen die Halbbrüder Jesu ihren Bruder als Messias an. Nachzulesen Apostelgeschichte 1,14. Und Doulos nimmt Bezug auf 2. Mose 21. Dort wird beschrieben, wie ein hebräischer Sklave zu behandeln ist. Wenn er in die Sklaverei sich verkaufen musste, dann musste er spätestens im Erlassjahr freigegeben werden. Jetzt kam es aber auch vor, dass dort der Sklave gut gehalten wurde, dass er eine Frau hatte, dass er Familie hatte. Und wenn er jetzt in die Freiheit entlassen würde, müsste er das aufgeben. Und dann konnte er sagen, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht frei ausgehen. Und dann wurde dieser Sklave von seinem Herrn an den Türpfosten des Hauses geführt und beide Ohrläppchen mit einem Priem durchbohrt. Und mit diesem Zeichen konnte er nie wieder frei werden. Er war gebunden lebenslang an seinen Herrn und dessen Haus. Und in derselben Art hat sich Judas seinem Bruder, seinem Messias, für Zeit und Ewigkeit verschrieben als seinen Messias. Und dann erst gibt er sich als Bruder des Jakobus zu erkennen. Jakobus, ein anderer Halbbruder unseres Herrn Jesus, und dieser Jakobus war in der Zwischenzeit zu einer Säule der Urgemeinde in Jerusalem geworden. Eine anerkannte Führungspersönlichkeit, der unter anderem auch das Apostelkonzil, das uns in Apostelgeschichte 15 geschildert wird, geleitet hat oder mitgeleitet hat. Auffallend ist auch, dass sowohl beim Jakobusbrief als auch beim Judasbrief die Eingangsgrüße fast identisch sind. Aber mit dem, dass sich Judas als Jakobus Bruder zu erkennen gibt, wird er für die Gemeinde transparent. Man weiß, wer er ist, man weiß, wie er zum Glauben steht. Und Judas diente der Gemeinde sehr wahrscheinlich als herumziehender, evangelisierender Wanderprediger. Und der Brief des Judas wurde, wie viele andere Schreiben auch, zuerst angezweifelt. Die frühen Kirchenväter akzeptierten ihn jedoch. Da Judas uns nichts berichtet von der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 durch die Römer, geht man davon aus, dass er ungefähr 2 Jahre nach dem zweiten Petrusbrief geschrieben wurde. Also um das Jahr 68-70. Zudem berichtet Petrus in seinem zweiten Petrusbrief davon, dass Irrlehrer beginnen, sich in die Gemeinde hineinzuschmuggeln, einzuschleichen. Und Judas berichtet uns in seinem Brief von der Frucht, die diese Irrlehrer in der Gemeinde schon angerichtet haben, von dem Schaden. Und wie sieht jetzt Judas die Gemeinde seines Herrn? Gemeinde ist für ihn die Versammlung derer, der in Gott dem Vater geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Das heißt, das sind die, die dieses Angebot Gottes, das er ihnen im Sohn gemacht hat, angenommen haben und ganz bewusst sich für ihn entschieden haben und ihm ihr Leben gaben. Und diese Berufung führte diese Geschwister und führt uns zur Gemeinschaft mit Christus Jesus, unserem Retter. 1. Korinther 1, 9. Zum Frieden mit Gott. 1. Korinther 7, 15. Zur Freiheit in Christus Jesus. Galater 5, 13. Und zu einem gottgemäßen, würdigen Wandel. Epheser 4, Vers 1. Und damit auch zur Hoffnung, dass sich Gottes Berufung an ihnen bewährt. Epheser 4, Vers 4. Und zur Heiligkeit ihres Lebens in ihm, ihrem Herrn. 1. Petrus 1, 15. Und damit setzt Gott sie auch zum Segen für ihre Mitmenschen. Warum? Weil sie Gesegnete sind. 1. Petrus 3, Vers 9. Und diese Berufung mit all diesem Umfang wirkt Gott selbst an ihnen damals und an uns heute. Und deshalb weißt du dich selbst berufen von Gott. Hast du diese Berufung Gottes an dich persönlich angenommen? Und was hat Gott dazu motiviert, eine Gemeinde, zu der auch du gehören sollst, aus der Welt herauszuberufen? Es ist allein seine Ergabe, diese bewusste, willentliche Liebe zu seinem von ihm erschaffenen Menschen, also auch zu dir. Allein der in seinem Bild erschaffene Mensch ist fähig und kann es auch, in Beziehung mit dem Schöpfer zu leben. Und diese Ebenbildlichkeit mit seinem Gott setzt uns aber auch in die Verantwortung vor unserem Gott und vor unseren Mitgeschöpfen. Und diese Verantwortung, die wir dadurch haben, hat sich der Mensch seit Adam nie wirklich gestellt. Seit jeher versucht der Mensch, vor dieser Verantwortung davonzulaufen, sich herauszureden. Und deshalb ist die Mahnung des Judas an uns so wichtig. Gott hat uns in seiner Liebe in seine Gemeinde nicht nur berufen, er trägt und sorgt auch dafür, dass der von ihm geliebte Mensch in Christus Jesus seiner Berufung bewahrt bleibt. Und übersetzt man den in Gott dem Vater Geliebten mit den in Gott dem Vater Geheiligten, dann verstärkt sich diese Gottzugehörigkeit. Gott hat uns herausgerufen, hat uns zu solchen gemacht, die zu ihm gehören. Und wir sind deshalb fähig und in der Lage, abgewandt von Sünde zu leben. Und damit ändert sich auch nichts an der Tatsache, dass wir geliebt und geheiligt sind, weil Gott, der Vater, seinen geliebten Menschen, dich und mich in Christus Jesus, diese Barmherzigkeit und Gnade zugesprochen hat. Und das gilt uns, wenn wir bußfertig und damit einsichtig in unser eigenes Unvermögen ihm unser Leben und Schuld und Sünde am Kreuz abgegeben haben. Der, der dort am Kreuz sein Leben in seine Obhut bedingungslos übergeben hat, den hat er in seine Nachfolge berufen. Und Judas sagt uns, den behält er und bewahrt er auch in dieser Nachfolge. Und Judas begrüßt seine Geschwister mit einem besonderen Friedensgruß in seinem Brief. Die übliche Zusage von Barmherzigkeit und Friede ergänzt er um den Wunsch nach Agabe, nach Gottes bedingungsloser Liebe. Und damit erinnert er uns an die Liebe unseres Herrn Jesus. Seine Agabe, diese bedingungslose Liebe zu dir, zum anderen, ist das verbindende Element für den Zusammenhalt in der Gemeinde. Nur diese Agabe stabilisiert Gemeinde. Und dieser dreifache Ausdruck findet sich im Neuen Testament nur bei Judas. Barmherzigkeit, Friede und Liebe sind aber auch diese Eigenschaften und Fähigkeiten, die jeder Einzelne in Gottes Gemeinde unbedingt benötigt. Barmherzigkeit, die hat jeder am Kreuz von Gott zugesprochen bekommen, unverdient. Jeder braucht sie vorbehaltlos vom anderen und damit braucht sie auch jeder vorbehaltlos von dir. Nur wenn jeder bereit ist, Barmherzigkeit zu gewähren und anzunehmen, kann Gemeindeleben gelingen. Barmherzigkeit, das ist der Zuspruch, das Mitgefühl, die Fürsorge von Gott und dem, der neben dir steht. Für dich in deiner Situation mag sie noch so angefochten und umkämpft sein. Und Friede, diese Geborgenheit in Gott, der für dich Mensch wurde, der für dich in den Riss trat, den heiligen Gott, der am Kreuz deine Anklage und dein Urteil an deiner Stelle auf sich genommen hat, damit er dich mit Gott versöhnt, befriedet. Dieser Friede ist dir jetzt im Sohn zugesprochen, geschenkt. Und dieser Friede in deinem Herzen, der gibt dir das Wissen, du gehörst dem, der die Umstände deines Lebens kennt, der die Umstände deines Lebens in seiner Hand hält. Und damit darfst du ihm in deiner Not bitten, dass er dir heraushilft, dass er dir Wegweisung gibt. Er weiß um deine Ängste und Zweifel. Unsere Umstände und Nöte, die machen uns Probleme, die rauben uns noch den Frieden. Doch der Friede unseres Herrn in uns, der kann uns nicht genommen werden. Und Liebe Gottes ist dieses feste Wissen, drückt diese Gewissheit, dieses Siegel in dein Herz. Dieser Gott, der dich am Kreuz angenommen hat als sein Kind, der sieht dich jetzt schon so fertig in deinem Wandel, der noch so unfertig, so problematisch ist. Er sieht dich vollkommen geistig für ihn zugerichtet, passend als sein Kind. Und ohne die von Gottes Geist in dich gelegte Agape, ohne diesen Willen zur Liebe, wärst auch du nicht in der Lage, den neben dir zu lieben. Deshalb lass ihn, Jesus, den anderen durch dich lieben. Und warum ist jetzt Apologetik, die Verteidigung des Glaubens, heute noch so wichtig? Als Wanderprediger kam Judas in die verschiedenen Gemeinden. Er lernte sie kennen und er konnte über die Zeit beurteilen, wie sie sich entwickelten. Und diese Entwicklung verursachte ihm offenbart Probleme, Nöte. Was ist passiert? So wie Judas schreibt, wollte er sich eigentlich mit der Gemeinde am gemeinsamen Heil, das wir in unserem Herrn haben, erfreuen. Aber was war geschehen in der Gemeinde, dass ihm das nicht mehr so gelang? Er hat sein Thema geändert. Er ist auf die Apologetik umgeschwenkt. Wurde gestritten in der Gemeinde? Wurde die Wahrheit Gottes in Frage gestellt? War der Weg zum Heil damit nicht mehr eindeutig und klar? Wurde das Evangelium, der schmale Weg, aufgeweitet und zum breiten Weg gemacht? Wir wissen es nicht, was ihn nötigte, aber er hat sein Gewicht des Briefes auf die Apologetik, die Verteidigung und Begründung des Glaubens gelegt. Apologetik, Verteidigung, Rechtfertigung einer Anschauung, einer Weltanschauung. Und für uns Rechtfertigung und Verteidigung unseres Glaubens, der Wahrheit des Evangeliums von Gott her. Wenn du etwas rechtfertigen und verteidigen willst, dann musst du wissen, was willst du rechtfertigen und wie willst du es verteidigen. Du musst wissen, was für dich diese unabänderliche, bedingungslose Wahrheit ist. Du musst es wissen, warum diese Wahrheit die Wahrheit ist und nicht etwas anderes. Und du musst es verstanden haben für dich, du musst dir selbst erklären können, warum glaube ich das? Nur dann kannst du es anderen weitergeben und erklären. Da genügt dir nicht ungefähres Wissen. Du musst es sicher wissen. Nur wenn du es dir selbst erklären kannst. Und beim Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, da geht es um heilsgeschichtliche Realitäten, die von Gott vorgegebene Tatsachen sind, die für Zeit und Ewigkeit gültige Festlegung unseres Glaubens. Also keine Legende, kein Mythos, nicht es war einmal oder ein um für wahr oder wahrscheinlich halten. Es geht um Wahrheit, die letztlich vor Gott Bestand hat. Und wie wichtig ist uns, ist dir Wahrheit, dass wahr bleibt, was wahr ist? Wie gehen wir mit Meinungen um, die nahe der Wahrheit sind, also so halbwahr? Kann halbwahr wahr sein? Ist halb gar genießbar? Ist es wirklich gesund? Wer dies für sich akzeptiert, der begegnet dem Geist dieser Zeit. Wer Wahrheit relativiert, anpasst, synchronisiert Wahrheit mit dem Zeitgeist. In der Technik ist Synchronisation wichtig, dass die Drehzahl über die Kupplung des Motors dem Getriebe angepasst wird, sonst läuft es nicht. Wer aber Wahrheit Gottes, die Bibel, die Schrift, mit dem Zeitgeist synchronisiert, der landet letztlich im Synkretismus. Und damit vermischst du Wahres mit Lüge, damit werden wir zu blinden Blinden führen, und wir verführen uns selbst und die, die wir zur Gottes Wahrheit führen sollten. In diesem geistigen Kampf um die Wahrheit an sich geht es um die Inspiration der Schrift, die Unfehlbarkeit der Schrift, die letztendliche Gültigkeit der Schrift und die Hinlänglichkeit der Schrift. Aber was sagt uns das Wort Gottes selbst, wie wir mit Wahrheit umgehen sollen? Salomo empfiehlt uns in Sprüche 23, Vers 23, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, Weisheit und Unterweisung und Verstand. Er meint damit die Wahrheit, die uns in Gottes Wort, der Bibel, vermittelt wird. Gottes Wahrheit, letztgültige, absolute Wahrheit. Die Wahrheit, ohne die wir unser Ziel, das uns von Gott vorgegeben ist, am Ende unseres Lebens verpassen, nicht ankommen. Ohne Gottes Wort, Gottes Wahrheit, treiben wir an unserem Zielhafen, dem Frieden mit Gott und unserer Ewigkeit bei ihm, am Ende unseres Lebens vorbei. Und damit verfehlen wir das Ziel. Und die Schrift sagt, Zielverfehlung ist letztlich Sünde. Verharrst du in Sünde, weil dir die Wahrheit Gottes nicht gefällt, dann bleibt für dich letztlich am Ende deines Lebens nur noch die Verdammnis. Gott selbst, so sagt uns die Schrift, ist der Gott der Wahrheit. Psalm 31, 6, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Wahrheit. Oder im Neuen Testament, Johannes 17, 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und Jesus Christus selbst ist auch die Wahrheit. Johannes 14, 6 zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus von sich. Und der Heilige Geist ist die Wahrheit, Johannes 14, 17, der Geist, den die Welt nicht kennt, nicht empfangen kann. Und auch die Gemeinde selbst ist der Pfeiler und das Fundament der Wahrheit in dieser Gesellschaft, in seiner Schöpfung, in seiner Welt. 1. Timotheus 3, 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, dass die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und diese Wahrheiten sind die Klammer der Gemeinde, die sie zusammenhält. Nur aufgrund dieser Grundlagen, die Jesus Christus, der der Eckstein selbst ist und die er zusammengelegt hat mit der, als Grundlage seiner Apostel, 2. Epheser 2, 19 und 22. Nur das ist die Grundlage, warum du zu dieser Gemeinde gehörst, warum dich sein Geist in Gottes Gnade hinzugefügt hat. Fehlt der Gemeinde diese Klammer, dann macht sie sich angreifbar. Dann wird Gottes Wort relativ. Dann verliert es das Evangelium die Kraft zur Rettung. Der schmale Pfad zum teuren Heil durch Jesu Kreuz wird dann zum breiten Weg der menschlichen Beliebigkeit, der billigen Gnade. Und Judas sah dies, dass solche Einflüsse in der Gemeinde durch Irrlehrer eingedrungen sind. Und deshalb stellt er sich mit seinem Brief klar dagegen. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir Judas Warnung ernst? Lassen wir uns prüfend von ihm unters Wort stellen. Wissen wir es besser, trifft uns diese seine Warnung nicht. Wenn wir ehrlich sind, so müssen wir uns doch zugeben. Wir sind nicht so verwurzelt im Wort, wie wir es sein könnten und sollten. Warum lesen wir so wenig und so oberflächlich in der Schrift? Haben wir Angst, dass wir von ihr, wenn wir uns ihrem Geist aussetzen, in Frage gestellt werden, dass wir unseren Lebensstil ändern sollten, dass wir herausgefordert werden, anders zu leben, Dinge zu ändern? Können wir deshalb so wenig überzeugend andere unseren Glauben bezeugen, begründen, verteidigen? Unsere Mitmenschen sind mit viel Halbwissen über die verschiedensten Weltanschauungen unterwegs. Zum Beispiel im Deismus. Da wird zwar vorausgesetzt, dass ein Gott alles erschaffen hat, aber der hat sich dann zurückgezogen, Er hat kein Interesse mehr an seiner Schöpfung, er überlässt sie sich selbst. Oder der Theismus, ein Sammelbegriff für verschiedenste Gottesvorstellungen. Da können verschiedene Götter parallel nebeneinander koexistieren. Da wird vieles möglich, auch die Evolutionstheorie. Die Schöpfung in 6 Tagen lässt sich da gut erklären mit langen Zeiträumen und so weiter. Wissenschaft und Bibel lässt sich damit vermeintlich gut anpassen. Oder der ganze Bereich der Esoterik. Engelsglauben, Buddhismus, Anselm Grün, diverse Spielarten von Jesus und Katholizismus, dauerhafte Weglassungen bei Verkündigungen in der Gemeinde von Gottes Wort, dass Gottes Liebe ohne Gottes absolute Heiligkeit verkündigt wird oder dass man Gottes Gerechtigkeit ohne Sünde, ohne Gericht, ohne Gehorsam, alles ist Liebe. Hat Judas nicht recht, wenn er uns auffordert, dass wir sprachfähig werden sollen, damit wir erklären können den anderen um uns herum, begründen können und auch verteidigen können, wenn wir angegriffen werden für unseren Glauben. Dass wir unseren Glauben vom Wort her verargumentieren können und gegen den Zeitgeist Bestand haben können. Und Judas möchte uns motivieren, dass wir aus Liebe zu unserem Herrn Streitgespräche führen mit den Menschen neben uns. In einer guten Weise, damit wir die Person gewinnen, nicht das Argument. Und diese Fähigkeit, dass du in der Diskussion, in der Debatte den anderen liebend behandeln kannst, die hast du nur durch Gottes Geist in dir. Nicht als Pflicht, sondern aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn Jesus, weil er hat dich und mich zuerst geliebt, damit er durch uns andere Lieben ansprechen kann. Und deshalb sagt uns Judas zu, du bist geliebt, du bist geheiligt in Christus Jesus. Und deshalb bist du begabt mit Gottes Barmherzigkeit und Frieden und befähigt, liebend mit anderen in und außerhalb der Gemeinde umzugehen. Damit sind wir auch befähigt, mit Gottes Geist Außenstehende, mit Gottes Augen zu sehen, dass sie in ihrer Verlorenheit sind. Dass wir ihnen als seine Zeugen seine Liebe in seinem Evangelium weitergeben. Lassen wir uns, du und ich, von Gottes Heiligen Geist dazu motivieren. Dann wird unsere Gemeinde gesunden und Frucht für ihn, unseren Gott, bringen. Amen.